Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 23. April 2025. Warum ist die Berichterstattung über den verstorbenen Papst so seitenfüllend und intensiv, obwohl uns doch die gleichen Medien bis vor kurzem noch gepredigt haben, die katholische Kirche sei irrelevant, versunken gleichsam im Sumpf ihrer Skandale, eine Institution, die sich auch in ihrer Rückwärtsgewandtheit, in ihrer Rückständigkeit, in ihrem institutionalisierten Interweltlertum gleichsam überlebt habe. Ja, wenn es denn so wäre, warum ist das Interesse, das, wie mir scheint, weltweite Interesse so groß? Zum einen, was die Person dieses Papstes angeht, jetzt aber auch bezüglich der Frage, wie es dann weitergehen soll. Ich habe dazu etwas ausführlicher in der Schweizer Sendung Stellung genommen, aber ich könnte versuchen, hier nur aufs Kürzeste gerafft meinen Eindruck nochmals wiederzugeben. Erstens glaube ich, dass sich dieser Papst von vielen Seiten kritisiert. Den Konservativen war er zu wenig konservativ, den Progressiven zu wenig progressiv, also hat er zwangsläufig etwas richtig gemacht. Der unangepasste, der außergewöhnliche Argentinier mit Migrationshintergrund, der Friedenspapst, der Papst der Flüchtlinge, der Papst der Armen, der Papst, der sich geweigert hat, im päpstlichen Palast zu residieren und stattdessen im Gästehaus geblieben ist bis zum Schluss. Dieser Papst, der eben eine Irritation war für so viele, und ich glaube, das ist genau der Punkt, der es hier ausmacht, dass eben Papst Franziskus sich Anerkennung erworben hat, vor allem auch bei mir, dadurch, dass er die Kraft hatte, Widerspruch zu leisten. Es lebe der Widerspruch, es lebe das Gegenläufige. Und wir sind ja in Zeiten zu Hause, vermutlich war das früher auch nicht viel anders, aber wir sind in Zeiten zu Hause, in denen der Zeitgeist immer gefräßiger alles in sich hineinfrisst. Und vor allem in Deutschland, die deutschen Politiker, das sind ja die Schulmeister der Welt, die sehr ungnädig reagieren, wenn sich da jemand erdreistet, eine andere Meinung zu haben. Und da war es mehr als wohltuend, es war befreiend, dass da ein Papst, der oberste Pontifex, auch für Nicht-Katholiken befreiend, dass da einer kam und sagte, so, jetzt reicht's. Vor allem auch im Ukraine-Krieg, wo ja alles wie eine Marschkolonne, wie eine Stechschrittkolonne in eine Richtung davon zu galoppieren drohte. Noch immer marschiert man da in der Europäischen Union im Gleichschritt völlig taub, völlig blind gegenüber den Wahrnehmungen, zum Beispiel eben auf der anderen Seite. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass der Papst diesen Perspektivenwechsel vorgenommen hat, dass er gesagt hat, jetzt hört mal auf, da immer nur diese Russen zu verteufeln, um euch selber heilig zu sprechen. Das hat er so nicht gesagt, aber das dürfte er gedacht haben. Jetzt hört mal auf, schaut in den Spiegel, schaut eure eigenen Fehler an im Vorfeld des Ukraine-Kriegs. Und diese Diskussion hat man gar nicht führen wollen. Und diese Aggressivität, die haben ja viele als Beklemmung empfunden. Ich auch, zum Beispiel schon ganz von Anfang an, als man von einer Zeitenwende gesprochen hat, da hat man ja regelrecht gemerkt, dass eine Debatte abgewürgt werden sollte. Und deshalb war es wichtig, dass dieser Papst hier dem tosenden Einerlei, diesem aggressiv, ja, blubbernden Einheitsbrei, so, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich bei den Metaphern nicht vergaloppiere, dass er dem entgegengetreten ist, dass er dem getrotzt hat und dadurch natürlich auch viel Prügel einsteckte. Das hat diesen Papst in meinen Augen ausgezeichnet. Das hat seine Größe auch ausgemacht, hier eben die andere Sicht zu vertreten, die andere Wahrnehmung hineinzubringen. Denn das Problem, das wir haben, auch in der Schweiz, in der Bundesrepublik, in Europa sowieso, wir kommen natürlich alle aus dieser unipolaren Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, wo nur noch die Amerikaner alleinselig machen, gewissermaßen in Anführungszeichen den Ton angegeben haben und nur die amerikanische Weltsicht dominiert. Ich bin nicht gegen die amerikanische Weltsicht, aber ich bin gegen die Verabsolutierung solcher Sichtweisen. Das ist eben falsch. Und die Welt hat sich markant verändert. Es gibt heute China, das extrem stark geworden ist. Davon können die deutschen Autokonzerne ein Lied singen. Es gibt Indien. Unglaublich, dieser Gigant, der ja auch über tausende von Jahren, ich meine, schauen Sie sich auch China an, eine 5000-jährige Zivilisation, die über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende, an der Spitze der Evolutionskette, puncto Politik, Wissenschaft und so weiter gestanden hat. Dieses China, das übrigens immer in sich ruhte, Reich der Mitte, ist keine aggressive Weltbeglückungsnation, wie da zum Beispiel die Seefahrervölker aus Portugal, Spanien, England und dann eben auch den Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind ganz andere Weltperspektiven, die es da zu berücksichtigen gilt, auch in der historischen Tiefe. Die Inder, die es auch fertiggebracht haben, alles zu absorbieren, alles in sich aufzunehmen, von den Mongolenstürmen bis hin zu den Persern und Alexander dem Großen, die haben da ja alle in Indien mehr oder weniger ihr Unwesen und ihr Wesen getrieben. Und die Inder, die gibt's eben immer noch, assimilationsstark, sich selber bleibend. Russland hat am Boden gelegen, nach dem Kalten Krieg, wurde als Quantité negligeable weggewischt. Man hat die Russen gedemütigt, man hat ihre Sicherheitsinteressen nicht ernst genommen. Aber die Russen unter der harten Hand da des neuen Zaren Wladimir Putin, die sind auch, die haben sich auch wieder aufgerappelt und sind stärker geworden. Und die Amerikaner ihrerseits sind immer noch von beeindruckender Tüchtigkeit, von einer großen Stärke, aber sie haben eben auch riesige Probleme. Die Infrastruktur verlottert, der Schuldenberg wird immer höher, sie können nichts mehr selber produzieren und so weiter. Und jetzt kommen die Amerikaner, und hören wir mal auf, immer von einem Präsidenten zu sprechen, das zu personifizieren. Das sind die Amerikaner. Das ist ein maßgebliches Interesse manifest geworden bei den letzten Wahlen. Die sagen jetzt Gegenschub, aufhören, wir müssen uns zurückziehen. Wir können nicht überall den Weltpolizisten spielen, den Feuerwehrmann, vor allem dann nicht, wenn wir die meisten Brände selber gelegt haben. Das ist die Situation, die sich heute da abbildet. Und in diesem vielstimmiger gewordenen internationalen Konzert gilt es eben auch, die andere Seite anzuhören und sich in diese Sichtweisen hinein zu vertiefen. Und das hat der Papst gemacht und das sollten eigentlich die Medien tun. Aber weil sie es nicht getan haben, fällt es eben umso mehr auf, wenn eine prominente Persönlichkeit wie dieser Papst in die Bresche, in die Lücke gesprungen ist. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, dass jetzt so intensiv darüber gesprochen wird. Also die katholische Kirche, das Papsttum ist alles andere als irrelevant. Irrelevant wird es nur dann, wenn es eben keinen Widerstand mehr leistet, wenn es sich eingemeinden lässt, hineinfressen lässt in den Zeitgeist, wenn es der Macht, der irdischen, der weltlichen Macht sich opfert, sich darbietet und eben nicht mehr den eigenen Impulsen, so widersprüchlich sie im Katholizismus auch immer wieder erscheinen mögen, wenn man nicht den eigenen Impulsen folgt. Das ist der entscheidende Punkt. Und das Zweite natürlich, dass es in dieser ganzen frenetischen Aufgekratztheit, in dieser Oberflächlichkeit ein tiefes Bedürfnis gibt hier nach historisch gewachsener Substanz. Nicht das Gemachte, das aus dem Boden gestampfte, sondern das Gewachsene. Dafür gibt es eine große, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, dass man sich an etwas halten kann in dieser allgemeinen Wurzellosigkeit, vor allem auch in der Europäischen Union, die sich ja in einem rasanten, alle überforderten, vor allem auch die Politiker, die das angeleiert hat, überforderten Tempo verändert hat. Ich meine, allein die Zuwanderung, ich bekomme Zuschriften aus Deutschland von Ihnen. Hochinteressant. Jetzt hat mir auch ein Gregor kürzlich geschrieben, ich werde ihm dann eingehend antworten. Wirklich beeindruckend und bewegend, wie da das Gefühl sehr präzis artikuliert wird, dass einem das eigene Land abhanden kommt. Eben aufgrund einer Zuwanderung. Und der Gregor, ein ursprünglich aus Ostdeutschland stammender Deutscher, hat mir da geschrieben in einem ausführlichen Brief, dass es eben ja auch zur Würde des Menschen und zur Würde der Völker gehört, dass sie ihre Eigenheiten bewahren können. Aber wenn du natürlich schon auf die Anklagebank gesetzt wirst als Deutscher, wenn du dich darüber beschwerst, dass das, was man als Deutsch vielleicht identifizieren könnte, verloren geht durch diesen Massenansturm von Fremden, die auch durch ihre Kleiderordnungen, durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten, durch ihre ganze öffentliche, durch ihr öffentliches Wirken dokumentieren, dass sie sich eigentlich nicht anpassen wollen, nicht integrieren wollen, sondern dass sich gefälligst die bereits hier Wohnenden anpassen sollen, dann stimmt doch etwas nicht mehr. Und wenn man das nicht mehr sagen kann, dann ist etwas vollends aus den geraten. Und ich glaube nicht, dass der Gregor mit seinen Einschätzungen alleine dasteht. Ich glaube, es gibt immer mehr solche Einsichten. Allerdings, und da bin ich Außenstehender, da maße ich mir keine schnellen Diagnosen an. Deutschland ist eben auch mit seiner Geschichte ein hochkomplexes Land mit großen Verwerfungen. Und ich schaue mir im Moment mit meinen Kindern zusammen die Serie Derrick aus den 70er Jahren an, die ersten Folgen, die ersten Staffeln. Und das ist ja hochinteressant, da wieder einmal konfrontiert zu werden mit der alten Bundesrepublik. Derrick ist ja auch nicht mehr politisch korrekt. Das darf man ja gar nicht mehr ausstrahlen im ZDF. Darum müssen sie über die Streamingdienste gehen, müssen sie sich noch ein Sonderabonnement erwerben, um diese früher einst öffentlich unbeschränkt ausgestrahlten Folgen sich anschauen zu können. Das ist eben hochinteressant. Und da merkt man eben, wie rasant sich etwas verändert hat, wie sich die Stadtbilder verändert haben, wie sich die Leute verändert haben, wie sich die ganze Zusammensetzung der Bevölkerung verändert hat. Und wenn das natürlich ein bestimmtes Tempo überschreitet, wenn damit auch Missstände verbunden sind, Gewaltexzesse, Gräueltaten, die man dann beschönigt und beschwichtigt und die Kritiker werden sofort in die Nazi-Ecke gestellt, ja, dann wird die Politik, dann wird der Staat, dann wird die Regierung zu einem Unruhestifter, zu einem Verbreiter eines unheilvollen, vergifteten Klimas. Deshalb plädieren wir hier ja dafür, dass alle miteinander über alles reden, was sie betrifft. Und das ist das große Handicap von Deutschland im Moment, dass man nicht miteinander redet, dass sich alle ausgrenzen. Eben die Lehrmeister, die Schulmeister der Nation, die sich ja nie eine Blöße geben, die immer Recht haben und immer Recht haben müssen, das ist ein Irrweg. Und aufpassen muss auch, dass er nicht zum Oberrechthaber, zum tragischen Oberrechthaber, der sich fundamental in allem geirrt hat, wird. Das ist der Friedrich Merz. Denn wir erinnern uns, bis 2018 hat er gesagt, ich will die AfD halbieren. Damals war übrigens die AfD bei 13%. Das heißt, er hat gesagt, ich mache aus der AfD eine 6,5% Partei. Und wenn Merz nicht aufpasst, dann ist vielleicht mal seine CDU-CSU eine 6,5% Partei. So wie die jetzt zurückfällt in den Umfragen. Und die AfD, gemäß den Umfragen, steht sie jetzt bei 26%. Das ist der absolute Höhepunkt. Also Friedrich Merz hat die AfD nicht halbiert. Er hat sie verdoppelt durch eine Politik der Kursverweigerung. Er macht ja einfach das, nicht einmal verlässlich, das Gegenteil von dem, was er mal angekündigt hat. Dann könnte man sich ja wenigstens gewissermaßen in der Verneinung an ihm orientieren. Aber es ist ja unberechenbar. Es kann mal so und es kann mal anders sein. Und jetzt fällt er auf mit X-Nachrichten. Ja, wir können es noch schaffen, auf 40% zu kommen. Das wirkt fast ein bisschen verzweifelt, wie er jetzt, der sich da in die Aussichtslosigkeit hineingebrandmauert hat, der die schlechteste Verhandlungsposition hat gegenüber den Klingbeil-Sozialdemokraten, wenn er jetzt mit solchen Durchhalteparolen kommt. Also Friedrich Merz, die tragische Figur, der einstige Hoffnungsträger, noch vor wenigen Wochen hat mir ein prominenter Schweizer Journalist, der auch in Deutschland ziemlich aktiv tätig ist, gesagt, Merz sei für ihn der große Hoffnungsträger. Ich habe schon damals den Kopf geschüttelt, aber vielleicht kann ja noch einer aus ihm werden, wobei da gehören sie also mittlerweile zu einer ziemlichen Minderheit, wenn sie davon ausgehen. Also die AfD alles andere als halbiert, er hat sie verdoppelt. Das ist hier das ganz entscheidende Thema. Schlechte Nachrichten leider, der freie Fall der deutschen Autohersteller in China ist kaum zu stoppen. Die Chinesen, wir müssen uns damit anfreunden, sind beim Autobau die Nummer eins geworden. Unglaublich stark. Und das zu vernachlässigen, das gering zu schätzen, das wäre ein grober Fehler. Und wir hören jetzt auch aus Washington wieder neue Signale. Ich habe es gestern als theoretische Möglichkeit angedeutet. Donald Trump hat ja ziemlich heftige Zollschranken gegen China gebracht, gegenüber Europa, gegenüber Deutschland, anderen Ländern. Der Schweiz scheint er ja sehr dealbereit zu sein, kompromissbereit gegen China. Da greift er wirklich in einen Handelskrieg ein. Doch auch da, weil die Chinesen eben so stark sind, hat er gesagt, ja, wir müssen vielleicht doch einen Deal machen. Also, wir werden sehen, das bleibt etwas volatil, die Situation. Aber China, und das auch, darf man nicht ausblenden, über Jahrtausende eine führende Zivilisation auf diesem Planeten. Und in den letzten 150 Jahren waren sie am Tiefpunkt, aber innerhalb von kürzester Zeit haben sie sich erholt. Und das ist keine Schande, von China überholt zu werden. Du musst einfach schauen, dass du angesichts der unglaublichen Tüchtigkeit der Chinesen, die eben all diese dekadenten Dummheiten nicht machen, die wir hier begehen, dass du da nicht abfällst. Warum Nord Stream plötzlich wieder eine Option für russische Gaslieferungen ist, also mir tun die deutschen Journalisten leid, jetzt haben sie sich dermaßen an der Seite von Joe Biden und der amerikanischen Regierung in diesen Russenhass, in diese Russophobie hineingesteigert und fast schon gejubelt, dass die Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt wurden. Nein, sie haben faktisch gejubelt, man hat eine Aufklärung verweigert. Und jetzt komplett auf dem falschen Fuß erwischt. So schnell kann es eben gehen, wenn man sich von den Grundsätzen, von den eigenen Interessen entfernt. Dann wirst du von der Zeit überholt, dann wirst du ausgebremst. Dann findest du dich plötzlich auf der falschen Seite der Geschichte wieder, weil eben die Interessen dominierend sind und nicht diese moralisierenden, überkandidelten, überschießenden Ausschweifungen, dieser Moralismus. Das ist eben nicht das Maßgebliche in der Politik. Die Interessen sind maßgeblich, auch nicht Personen wie Putin, Trump und so weiter. Da muss man sich etwas lösen. Da geht es um Interessen, da geht es um tieferliegendere Kräfte. Warum Nord Stream plötzlich wieder eine Option für russische Gaslieferungen ist? Ja, weil eben die Amerikaner Pragmatiker sind und sagen, wenn die Europäer schon so blöd sind, diese Infrastruktur kaputt am Meeresboden liegen zu lassen, dann bauen wir sie wieder auf in einem Joint Venture und Sie werden es noch sehen, dass die Deutschen dieses Gas wieder kaufen, von den Russen durchgeleitet, von den Amerikanern verwaltet, natürlich mit einem Aufpreis, aber immer noch billiger als die wahnsinnige Politik von heute. Dann eben AfD im Umfragehoch, die Selbstzerfleischung, die Selbstbefragung des bürgerlichen Milieus. Man darf davon ausgehen, dass der Mainstream jetzt da die Schraube noch mehr anziehen wird, aber wir haben das hier ja schon mehrfach als Durchbruch zu mehr Demokratie in Deutschland bezeichnet. Debatte über die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs, auch interessant. Waren die Russen Befreier oder Unterdrücker? Ich meine, allein schon diese Fragestellung. Ich meine, die sowjetischen, die Rote Armee hat am meisten Divisionen der Wehrmacht zerstört und einen gewaltigen Anteil an der Befreiung Europas vom Totalitarismus Hitlers gehabt. Das können Sie einfach nicht wegdiskutieren. Das ist eine historische Tatsache. Und ich beobachte, dass ausgerechnet die, die immer gegen den Geschichtsrevisionismus waren, dass man die Geschichte neu schreibt, die versuchen uns jetzt also einzureden, nein, die Russen waren also die Bösen. Wir kommen noch so weit, dass dann Hitler rehabilitiert wird im Blick auf Stalin, wenn die da so weiterschreiben. Das ist völlig verrückt. Nein, die Sowjets bei allen Abgründen, und ich habe die Sowjetunion als Journalist schon frühzeitig kritisiert, schon in den 90er Jahren, das Schwarzbuch des Kommunismus publiziert, als ganz junger, damals noch Chefredaktor. Ich bin also kein Sowjetnostalgiker, im Gegenteil. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, und dieses Verdienst kann man der Sowjetunion hier einfach nicht abstreiten. Sie haben unter größten Opfern, auch selbstverschuldeten Opfern, natürlich, die Kriegsführung von Stalin war sehr brutal, auch gegen gegenüber den eigenen Soldaten, sie haben hier die deutschen Armeen im Osten zerschlagen. Und das war nicht einfach so eindeutig, wie man das jetzt im Rückblick sehen will, so quasi, als ob sich da die deutsche Wehrmacht und da die Deutschen die selber befreit hätten im 45. Das ist natürlich nicht so, sondern da sind andere mit großen Opfern haben hier eingewirkt, um da entsprechend dieses Verbrecherregime zum Teufel zu jagen. Glöckner löst Debatte über politische Kirchen aus. Ja, die Bundestagspräsidentin hat sich da ins Wespennest gesetzt, als sie sagte, ja, ich zahle keine Kirchensteuern dafür, dass sich die Kanzeln mit der Frage der Tempolimiten auf deutschen Autobahnen beschäftigen. Da hat sie natürlich recht. Und das ist auch richtig, die Kirchen sollen in der Debatte stehen und die Julia Klöckner hat hier eine Diskussion ausgelöst und vor allem die deutschen Kirchen stehen ja sehr stark im Verdacht, sich da den flacheren Gewässern des Zeitgeists immer wieder anzudienen und sich da politisch entsprechend eben nicht im Sinne des Auftrags des Christentums zu positionieren, der Bibel, Evangelium, sondern eben allzu beliebig und allzu leichtfertig in die politische Debatte einzugreifen. Das ist natürlich eine schwierige Debatte, weil es stimmt natürlich auch, dass die Christen immer auch politisch verfolgt wurden, weil sie eben politisch revolutionär sind. Aber warum sind sie politisch anstößig gewesen, die Christen? Weil sie eben dem Machtkult des Menschen getrotzt haben. Und der Fehler der Kirche besteht ja nicht darin, dass sie zu viel Widerspruch leistet der weltlichen Macht, sondern eben zu wenig, dass sie sich vom Zeitgeist, vom Wokismus anstecken lässt. Und gerade die deutschen Christen da, die deutschen Kirchen, die sollten da zum Teil in sich gehen, vor allem auch die Würdenträger in der Kirche. Ist eine Diagnose, die ich übrigens auch im Vatikan von einigen kritischen Kardinälen gehört habe, die sich da etwas Sorgen machen über die Entwicklung der deutschen Kirchen, nicht nur der Katholiken, sondern auch der Protestanten. Und da trifft die Julia Klöckner sicher einen Punkt, was sich ja auch daran bestätigt, dass sie jetzt so intensiv kritisiert wird. Selenskyj schließt Krim-Verzicht aus. Der ukrainische Präsident, aus meiner Sicht, verliert den Kontakt zur Wirklichkeit. Es ist doch völlig absurd, jetzt von ihm festzuhalten, die Krim muss an uns zurückgegeben werden. Das ist doch völlig ausgeschlossen aufgrund der militärischen Lage. Und wenn er an dieser Forderung festhält, dann dokumentiert er, dass er den Krieg verewigen will, während die russische Seite jetzt den Amerikanern offeriert hat, wir lassen es bei dem, wie es heute ist, militärisch, bei dem lassen wir es bewenden. Aber wir haben auch Menschen geopfert. Wir sind auch in einen Krieg hineingeritten worden durch diesen ukrainischen Präsidenten und vor allem auch durch die Amerikaner, die da gezündet und gezäuselt haben. Eben das Bellen der NATO an den russischen Grenzen, wie das Papst Franziskus eindringlich ausgedrückt hat, die werden da nicht verzichten. Und Selenskyj überspielt doch komplett seine Macht. Er ist ja 100% abhängig von den Waffenlieferungen. Und die Amerikaner haben ja gesagt, sie werden ihn nicht unterstützen. Also dieser Präsident, wenn das denn wirklich stimmt, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung da kolportiert, also dieser Präsident wird zu einer Bedrohung immer noch mehr für den Frieden. Ich weiß, das ist eine ketzerische Behauptung, weil man hat sich darauf geeinigt, nur Putin sei an allem schuld. Nein, das ist nicht so. Es gibt eben auch eine ganz maßgebliche und aus meiner Sicht verderbliche Mitverantwortung dieses ukrainischen Präsidenten. Das muss man einfach mal aussprechen. Die MAGA-Republikaner, Steve Bannon, J.D. Vance und andere, wollen jetzt im Vatikan eine konservative Wende herbeizwingen. Ja, wir werden sehen. Die politische Vereinnahmung, die allzu aggressive, die ist nicht von Gutem. Und der Katholizismus muss aus sich heraus die Stimme des Allmächtigen hören und das Richtige tun. Und wenn jetzt da ein paar Konservative sich einbilden in Amerika, sie könnten einfach die Hand auf den Vatikan legen, dann werden sie das Gegenteil von dem erreichen, was sie zu bezwecken hoffen. Wladimir Putin offers to halt Ukraine invasion along current frontline. Ja, das ist das Angebot des russischen Präsidenten. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem Zuschauer dieser Sendung, der gesagt hat, wie ändert sich Ihre Einschätzung zu Putin bezüglich der Eskalation der Kriegsanstrengungen in den letzten Wochen, vor allem auch in der Karwoche, diese massiven Angriffe auch auf zivile Infrastrukturen. Dazu wünscht sich eine Zuschauerin, Entschuldigung, Christine, eine Antwort. Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Erstens, immer sehr vorsichtig sein mit allen Kriegsmeldungen. Es ist alles Propaganda, ist alles eingefärbt. Sie müssen immer beide Seiten hören. Zweitens, Putin hat zugegeben, dass sie in dieser Stadt Sumy ein ziviles Gebäude angegriffen haben, in dem allerdings, ich weiß nicht, ob das in den deutschen Zeitungen zu lesen war, in dem allerdings hochrangige Offiziere der ukrainischen Armee ausgezeichnet wurden. Das ist nicht bestritten und Präsident Zelensky hat ja den zuständigen Militärgouverneur mittlerweile entlassen und die ukrainische Seite soll dort eben auch ganz bewusst, aber das ist jetzt vielleicht auch wieder Propaganda, Zivilisten eingeladen haben an diese Feierlichkeiten, vielleicht sind sie auch selber gekommen, in der Hoffnung, dass eben ein Angriff ausbleibe. Also die russische Seite stellt sich auf den Standpunkt, ja, es war ein ziviles Gebäude, aber militärisch zweckentfremdet. Und ich kann aus meiner auch beschränkten Einsicht, ich bin ja auch nicht an den Frontlinien an allen Punkten gegenwärtig, aber ich kann aus meiner beschränkten Sicht hier doch noch hinzufügen, dass mir Exponenten des Internationalen Roten Kreuzes schon vor 2 Jahren gesagt haben, dass im Sinne einer auch natürlich Verzweiflungstaktik, einer Abwehrtaktik, die Ukrainer militärische Anlagen auch in zivile Gebiete verlagert haben, um eben die Russen davon abzuhalten, das anzugreifen oder wenn sie dann eben angreifen, ihnen vorzuhalten, dass sie Verbrechen an der Zivilbevölkerung begehen. Das sind halt die Methoden des Krieges, der die Eigenschaft hat, sich selber zu entfesseln. Gewaltwelle reißt nicht ab. Attentat in Frankreich, die junge Freiheit mit einem brisanten Bericht, Molotow-Cocktails, Sturmgewehrsalben und Drohvideos. In Frankreich eskaliert die Gewalt gegen Gefängnispersonal. Unglaubliche Zustände. Die deutsche Wirtschaft wächst nicht mehr im dritten Jahr in Folge. Das sind auch Warnsignale aus der Wirklichkeit. Mal sehen, ob sie da der Mann, der die AfD halbieren wollte und sie verdoppelt hat, ob er das hinkriegt. Wir werden sehen, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily International am Mittwoch. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Wir sind dran mit offenem Visier das turbulente Weltgeschehen hier immer wieder aufs Wesentliche einzudampfen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich bis später.